Ein Unternehmer par excellence, das war nicht immer so. Wir hören heute eine spannende Geschichte, wie man von einem spannenden Job zum Unternehmer wird. Ich begrüße ganz herzlich in meinem Podcast Täglich grüßt der Montag Roman Stempfli. Herzlich willkommen, lieber Roman.
Vielen Dank, hallo Julian.
Ich habe richtig Freude, dass du mir zugesagt hast. Wir kennen uns bereits schon, haben schon einige Gespräche über Unternehmertum gehabt und ich bin immer inspiriert von deinen Erzählungen und natürlich freue ich mich auf die nächsten 30, 40 Minuten mit dir, lieber Roman. Magst du dich kurz selber vorstellen?
Sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Habe mich auch sehr gefreut, dass wir uns in diesem Format auch austauschen können. Ich bin Roman, ich bin 42 Jahre alt, komme aus Zürich, im Zürcher Unterland aufgewachsen, wohne eigentlich schon in der Stadt, seit ich selber entscheiden kann, wo ich wohnen will. Und ja, ich habe eine 10 Monate alte Tochter zu Hause, die mich sehr stark beschäftigt. Und ja, sonst in meinem Leben bin ich Unternehmer, aber auf das gehen wir ja gleich noch im Detail ein.
Definitiv, definitiv. Ja, du hast jetzt ein kleines Baby sozusagen zu Hause, aber du hast schon einige Babys auch bereits gegründet. Wie würdest du grundsätzlich deine heutige Rolle überhaupt definieren, wenn dich jemand fragt, was du so grundsätzlich arbeitest?
Ja, das ist immer eine gute Frage, wenn man das irgendwo mal angeben muss, wenn Beruf steht, also bei der Steuererklärung oder sonst irgendwo, ist ja nicht ganz so einfach ja, zu sagen. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ja, dann sage ich schon, ich bin Unternehmer, ich habe zwei verschiedenen Firmen engagiert. Und ja, das glaube ich schlussendlich fasst am besten zusammen. Für Leute, die wissen, was Unternehmertum heißt, die können sich das vorstellen. Für andere muss man dann vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, was da alles dahinter steckt und ja, was das überhaupt auch heißt im täglichen Arbeit.
Ja, ich habe, wie schon eingangs erwähnt, von deinen Worten mich schon inspirieren lassen. Und ich hoffe natürlich auch, dass heute bei diesem Podcast andere auch inspiriert werden. Du hast einen gut bezahlten Job gehabt. Also man wirklich so der klassische Arbeitnehmer. Du warst im Ausland tätig. Wie kam das, dass du einen solchen Job quasi links liegen lässt und sagst, ich bin jetzt für mich selber verantwortlich und bin jetzt Unternehmer. Wie war diese Story, Roman?
Ja, vielleicht hat so die Story eigentlich so ein bisschen früher schon ihren Lauf genommen. Wenn du mich jetzt als Siebenjährige gefragt hättest, was ich werden will, hätte ich dir gesagt, also vielleicht war ich da noch in der Phase, als ich gesagt hätte, ich will Archäologe werden, aber so ziemlich bald war meine Antwort immer in dieser Zeit, ich will etwas für mich machen, meine eigene Firma haben, mein eigenes Ding machen. Ich wusste noch nicht, was genau und wie genau, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, irgendwie nicht in einem großen Konstrukt oder großen Firma einfach eine Nummer zu sein, sondern ich wollte irgendwie selber entscheiden, was ich tue, und ja, was ich den ganzen Tag mache. Und das war so sicher auch ein bisschen geprägt von meinem Vater, der war selbstständiger Architekt. Und ja, auch sonst ein bisschen im Umfeld gab es viele Leute, die eher selbstständig waren oder ja, kleine Firmen hatten. Daher war das sicher so ein bisschen geprägt. Und dann ging es aber dann ein bisschen in die andere Richtung. Ich wusste nicht, was ich so als Jugendlicher genau machen wollte, und habe dann ja das ursprünglich das KfH gemacht, habe die FH dann berufsbegleitend gemacht, und kam dann so eigentlich so ins Business, bin in der Automobilbranche gelandet und ja, habe dann auch gesehen, ja, es ist ja spannend hier, kommt man weiter, es gibt Karriereschritte, man ist mal Junior, dann wurde man Manager und so weiter. Das hat sehr gut funktioniert, ja. Und fand ich auch spannend in der Zeit. Und wie du gesagt hast, dann auch zuletzt, ich war da 8 Jahre beim großen deutschen Konzern tätig in der Schweiz. Dann konnte ich nach Stuttgart für eigentlich so das Global Product Management zu machen. Und von Stuttgart aus eigentlich konnte ich dann nach China 2 Jahre und hatte dort auch eine sehr spannende Funktion inne und war dann so ein bisschen am Punkt, okay, bleibe ich in China? Ja, weil ich wollte den Job, den ich dort hatte, nicht mehr machen. Das hatte viele Gründe, unter anderem auch personelle von meinen damaligen Vorgesetzten, aber auch von der ganzen Situation der Firma damals. Ich wollte eigentlich weg und habe dann gesagt, okay, für einen Job komme ich in die Schweiz. Wie es so ist, manchmal wurde dann genau dieser Job mir angeboten. Und ich kam dann zurück und habe dann, ja, war dann Verkaufsleiter für die Schweiz 2 Jahre bei Mercedes-Benz, für Mercedes und Smart. Und das war eine sehr, sehr intensive Zeit, habe da auch nochmal sehr viel gelernt. Aber in dieser Zeit ging eigentlich sehr viel ab. Ich habe da so das Ganze hinterfragt, was ich da eigentlich mache. Es war sehr stressig, sehr viel. Ich habe sehr viel gearbeitet, war sehr negativ, viel negativer Stress auch. Und so ein bisschen von dem, was ich in China so mitgenommen habe, was ich im Konzern gelernt habe, so, das habe ich so ein bisschen das Big Picture gehabt und komme so in die kleine Schweiz und habe mich dann einfach gefragt, warum rackere ich mich ab, schlaflose Nächte, nur damit irgendwie im Konzern noch 2, 3 Millionen mehr Deckungsbeitrag generiert werden. Und für das muss ich jetzt auch irgendwie Geschäftspartner irgendwie drangsalieren und Mitarbeiter. Ja, ich habe so ein bisschen den Sinn vom Ganzen nicht mehr gesehen. Und in China gleichzeitig hatte ich auch einige Kontakte mit interessanten Unternehmen, Schweizer Unternehmen auch. Und ja, dann auf einmal habe ich so das Gefühl gehabt, hey, jetzt, ich war da anfangs 30, hatte eben super Karriereschritte hinter mir, so, aber irgendwie, das war dann alles, war dann alles nicht mehr so wichtig und ich wusste, ich will was ganz anderes machen, was Neues und habe mich dann entschieden, in dieser Zeit, ein Startup zu gründen mit Geschäftspartner, die ich in China kennengelernt habe. Das war so mein Ausstieg eigentlich und meine Motivation.
Sehr spannend. Was war das erste Startup, das du da gegründet hast?
Ja, das war ein Startup im E-Bike-Bereich. Genau, dass es auch noch heute gibt. Ich muss da präzisieren, ich war in der Vorphase sehr stark dabei involviert und als es dann darum ging, die Firma zu gründen, wirklich loszulegen, habe ich mich dann trotzdem entschieden, da nicht mehr weiter zu tätig zu sein, einfach weil wir uns da auf Werteebene nicht ganz, das hat für mich nicht ganz gestimmt, aber für mich war es wieder Ausstieg und es war extrem spannend, war extrem viel Erfahrung in diese halben Jahr eigentlich gesammelt. Und ich wusste dann, ich war dann sicher, dass das der richtige Weg ist.
Ja. Ja, dass man vielleicht ein bisschen die Innovation dahinter versteht. Heute, 2024, ist natürlich E-Bike ein gängiges Fahrzeug. Kannst du uns vielleicht sagen, in welchem Jahr das war, wo du das dort dabei warst?
Ja, das war 2014. Genau, das war, damals gab es wirklich nur, fast praktisch nur so die Flyer und Thömus, so diese ganzen älteren Brands im Schweizer Markt, aber auch in Europa. Es gab eigentlich, die Idee war, es gab eigentlich keine coolen E-Bikes. Also die waren alle so sehr funktional. Zielgruppe eher ältere Leute, die einfach eine Unterstützung beim Fahrradfahren wollten. Und unsere Idee war wirklich so ein cooles, sexy Produkt zu bringen mit da halt ein bisschen anders denkt, neue Farben, neue Rahmen, Design, das einfach so die jungen Eltern vor allem auch großes Thema, sich kaufen. Und das ging eigentlich sehr gut auf. Also die Bikes sehen noch praktisch gleich aus, 10 Jahre später. Und da haben wir schon den Nagel auf den Kopf getroffen, kann man sagen damals. Ja.
Sehr spannend. Bei wie vielen Firmengründungen warst du selber insgesamt dabei?
Ja, also ich muss jetzt, also dabei, was das auch immer so heißt, aber grundsätzlich wirklich, wirklich so richtig ausgegründet habe ich die Blue AG jetzt oder damals noch GmbH. Bei Man's World war die Firma eigentlich auch schon gegründet. Ich kam da dann ein paar Monate später dazu und eben bei diesem E-Bike war ich dann eigentlich paar Tage bevor wir dann wirklich die Gründung gemacht haben, habe ich mich dann entschieden, dass ich da trotzdem diese Reise nicht mit antrete. Genau, dann involviert in drei, sage ich jetzt mal, und wirklich gegründet eine.
Wenn man in die USA schaut, dann ist das ja oft so, dass man erst ernst genommen wird, wenn man mindestens eine Firma gegründet hat und die auch bereits in den Sand gesetzt hat. Und erst dann wird man als Unternehmer so richtig wahrgenommen. Aber das steht dir dann noch bevor, wenn ich das richtig verstehe. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Nein, Spaß beiseite. Du hast schon erwähnt, Man's World, das ist natürlich ein Brand, den kennt man, wenn man zumindest sicher mal aus der Schweiz bzw. aus der Region Zürich kommt. Auch für mich ein jährlicher Anlass, wo ich mit einem guten Freund besuche und bereits schon zur Tradition auch gehört. Erzähl mir mal, wie ist diese Man's World Story entstanden?
Also wie schon vorher schon gesagt, ich war da eigentlich in der Zeit, als ich das E-Bike-Business so da aufgezogen habe mit den Partnern, haben eigentlich meine beiden dann zukünftigen Geschäftspartner die Man's World gestartet. Die Idee ursprünglich war, dass man ja eigentlich Samstagnachmittag, die jungen Frauen gingen irgendwie in die Stadt, sind einkaufen gegangen, haben sich irgendwie vergnügt, und als junge Männer oder als Männer, sagen wir mal so, ja, kannst du ganz vieles machen, aber du konntest oder auch heute noch eigentlich nicht irgendwie ja, in ein Kaufhaus gehen, wo du einfach ja, dich vergnügen kannst, einmal Zigarre rauchen oder zu einem Barbershop oder halt eben eigentlich einfach einkaufen kannst. Ja, das ist meistens ist in einem, gerade bei Fashion oder vielfach ist der ganze Damenbereich riesig und dann gibt es auch irgendwo in der Ecke im ersten Stock was für Männer. Und so ein bisschen aus dieser Idee, das war vor 10 Jahren auch noch ein bisschen anders, kam es eigentlich, na, so, okay, gut, es wäre cool, wenn wir so ein Haus hätten, irgendwo ein Einkaufszentrum schlussendlich, das wirklich so für Männer ist. Nicht nur für Männer, aber einfach für die Bedürfnisse der Männer oder halt einfach männlichere Themen mit dem Barbershop und so weiter. Und das kann man sich nicht leisten. Und dann ja, war eigentlich die Idee geboren von einem Event, von einer Messe. Messe war damals schon so ein bisschen so, ja, wer geht schon an eine Messe wirklich? Nicht mehr viele oder abnehmend, also muss das irgendwie ein Event sein. Und dann war so das die Idee geboren von diesem Format, eigentlich eine Messe in einem Event Kleid zu präsentieren als Plattform, als ursprünglich auch wirklich die D360-Grad-Plattform, also auch online, so während dem Jahr soll auch was passieren und nicht nur an diesen 4 Tagen des Events oder der Messe, sondern wirklich über das ganze Jahr hinweg sollten sich Brands präsentieren können, eine interessanten Zielgruppe. Und so, das war so die Grundidee, die wir dann auch so umgesetzt haben.
Okay, sehr spannend. Wenn du so zurückblickst, zum Beispiel von der ersten Man's World Messe zur letzten, wie hat sich dort auch die Besucherzahl verändert?
Die Besucherzahl, die ist recht stabil geblieben, eigentlich. Wir konnten im ersten Jahr schon sehr viele Besucher ja, irgendwie gewinnen. Das war sicher ein Riesenerfolg. Wir hatten damals auch am Donnerstagabend kam 10 vor 10, das war ein Riesen, hat uns sicher sehr stark geholfen, haben aber auch unsere ganzen Netzwerke, wie man es halt am Anfang so macht, ja, wirklich penetriert und versucht einfach jeden, den man irgendwie kennt, zu motivieren, dass sie da kommen, und es ist uns sehr gut gelungen. Dann sind die Besucher natürlich schon angestiegen über die Jahre. Dann kam Covid, und hatten wir ein bisschen weniger jetzt, als es wieder gestartet hat. Das ist auch in einer neuen Halle. Mittlerweile auch veranstalten wir die Messe nicht mehr selber, die Messe nicht mehr selber. Aber jetzt sind wir eigentlich wieder auf dem Level. Also das hat sich immer plus minus 1000, 2000 bewegt. Ist ja auch immer noch der Einflussfaktoren vom Wetter, von was ist gerade sonst noch los an dem Wochenende, sind, ja, das ist immer so ein bisschen eine Lotterie mit den Daten halt, ja. Aber
Ja.
grundsätzlich sehr stabil.
Wenn du dann die Gelegenheit hast, auch als Besucher durch die Messe zu gehen, erfüllt dich das dann auch mit einem gewissen Stolz, dass du weißt, du hast hier maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Messe heute so steht und dass die Leute wirklich interessiert dorthin pilgern.
Ja, natürlich, ja. Also man muss schon sagen, jetzt, wie ich erwähnt habe, wir veranstalten die Messe nicht mehr selber. Wir haben einen Lizenznehmer, der die Messe veranstaltet. Sprich, dieses Jahr war ich zum ersten Mal wirklich als Besucher eigentlich dort. Ich war beim Aufbau nicht dabei. Ja, natürlich im Vorfeld schon gewusst, welche Aussteller kommen, wo, wie es ausschauen wird, aber wirklich so zum ersten Mal in der Halle, als alles gestanden ist. Und das war sicher nochmals ein spezielles Erlebnis. Und ja, es macht sicher stolz, vor allem auch, da wir anfangs natürlich auch belächelt wurden, auch gerade von anderen größeren Messen oder Messebetreibern. Wir waren da drei Jungs, die irgendwie was Verrücktes machen wollten und gesagt haben, wir denken Messe neu, und wir gehen eben halt nicht in eine Messehalle, sondern wir gehen irgendwo in eine Eventhalle, bauen dort eine Messe auf. Und da kamen schon auch Stimmen am Anfang, ja, das wird sicher nicht funktionieren, und schauen wir mal. Ja, und schlussendlich waren wir sehr erfolgreich in einer Zeit, in der eigentlich ja die ganzen Messen gestorben sind oder viele Messen gestorben sind. Ja, die ganzen großen Publikumsmessen, und wo wir uns mit unserem Spezialformat halt einfach positionieren konnten und eben auch da eine sehr stabile Besucherschaft und auch Aussteller und auch immer wieder Sponsoren generieren konnten. Ich denke, das macht am meisten stolz, ja.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Was mir beim letzten Besuch stark aufgefallen ist, ist auch die Zunahme der weiblichen Besucher. Ich weiß nicht, ob ihr da Erhebungen habt oder auch du nur aus dem Gefühl sprechen kannst, aber das war schon deutlich zu erkennen, dass auch die weiblichen Besucher stark an diesen Themen interessiert sind oder zumindest vielleicht ihren Partner einfach auch begleitet haben. Habt ihr das auch so festgestellt?
Ja, es gab schon immer, und da vielleicht auch zur Präzisierung, oder? Es war nie die Idee oder überhaupt irgendwie ein Men's Exclusive Event oder sowas zu machen. Auf keinen Fall. Wir wollten da schon immer die Leute ansprechen, die sich von den Produkten, die jetzt nun mal halt eher so ein bisschen männlichere Produkte sind, angesprochen werden. Aber eine Uhr heutzutage wird Unisex getragen, die Frau trägt eine Männeruhr, weil sie einfach ein bisschen größer ist. Das ist schlussendlich einfach ein bisschen ein größerer Diameter, und vielleicht ein bisschen, ja, weniger irgendwie gerade Steine oder eine andere Farbe. Aber das hat eigentlich nur vom Stil zu tun, hat nichts damit zu tun, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Vielleicht mag die Frau die lieber die Männeruhr. Das Gleiche mit Motorrädern. So viele neue Motorräder werden auch an weibliche Motorradfahrerinnen verkauft. Also das wollten wir von Anfang an so spielen. Der Name hat natürlich polarisiert. Das war auch absichtlich so. Wollten wir auch ein bisschen, ja, irgendwie aufmerksam generieren. Aufmerksamkeit generieren. Aber grundsätzlich ist es einfach eine Welt, die unabhängig dem Geschlecht gefällt oder nicht gefällt.
Natürlich.
Daher haben wir schon immer versucht, auch Frauen anzusprechen, Frauen zu motivieren. Hatten auch von Anfang an auch immer Frauengruppen, die gekommen sind, und, oder als Partner, als Begleitung so. Also das waren wir schon immer sehr offen. Wir hatten, wenn, als wir es gemessen hatten, hatten wir bis zu 30% Frauen, und das war eigentlich ja, also ich gehe davon aus, jetzt ein bisschen mehr sogar vielleicht im letzten Mal. Und das freut uns eigentlich extrem, dass wir da auch eben trotz dem Namen, der Namensgebung auch die weiblichen Besucherinnen motivieren können. Und die haben auch immer sehr viel Spaß.
Ja. Ja, sehr spannend. In der Zwischenzeit hast du eine neue Unternehmung, die Blue Waschmittelstreifen. Das Unternehmen heißt Blue AG, wie du, glaube ich, vorhin schon bereits erwähnt hast. Erzähl mir doch kurz, was ist das für ein Produkt, das du dort hast?
Ja, wir haben mit Blue verschiedene Produkte mittlerweile, aber das Hauptprodukt, das du schon erwähnt hast, das auch schlussendlich der Grund bei der Gründung, dass das Produkt war, sind Waschmittelstreifen. Also das ist grundsätzlich Waschmittel, um deine tägliche Wäsche zu waschen in der Waschmaschine. Ist ein Waschmittel in Streifenform. Also es ist, ich meine, es gibt Pulver, es gibt Flüssig. Und unsere Streifen sind so circa 10 bis 20 Mal kompakter, leichter als bisheriges Waschmittel. Es sind halt sehr leicht zu dosieren. Du hast so einen Streifen, Größe eines Post-its, den du einfach auf die Wäsche legen kannst, Tür zu und starten. Und ja, ist so ein bisschen nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltig, vor allem eben halt aufgrund des geringen Gewichts, aber auch der Inhaltsstoffe. Also wir haben da keine Konservierungsstoffe oder Bleichmittel drin, sondern es ist eigentlich ein sehr, sehr gut abbaubares Waschmittel, da verpackt in Karton, also das ist recycelbar. Also das ist eigentlich das Spannende. Wir haben so ein bisschen die beiden Aspekte, die wir da triggern können. Einerseits natürlich die Nachhaltigkeit, ist aber, muss ich sagen, immer weniger das Thema, auch in der Kommunikation, weil heute ist ziemlich alles nachhaltig. Auch die anderen Waschmittelhersteller sind mittlerweile so ein bisschen nachgezogen, haben die Inhaltsstoffe zum Teil angepasst, aber es ist auch vieles noch ein bisschen Greenwashing, muss ich sagen. Aber wo wir wirklich punkten, ist halt in Sachen ja, Convenience und einfach, weil es so praktisch ist. Ja. Hat uns auch ermöglicht, das Business zu starten als D2C, also wirklich als Online-Shop haben wir in den ersten Monaten eigentlich gestartet, und hätte man jetzt nicht vorstellen können, ein Flüssigwaschmittel zu verschicken. Aber mit den Streifen in der Kleinbox war das natürlich sehr gut möglich.
Ja. Genau. Sehr spannend.
Und mittlerweile haben wir eben noch viele andere Produkte, sind auch im Spülmaschinenbereich haben wir jetzt Tabs und alles, was ums Waschen, was im Waschen Sinn macht, haben wir mittlerweile auch im Angebot.
Das ist auch für mich neu, das wusste ich gar nicht. Selbstverständlich muss ich das auch gleich ausprobieren, weil wir sind schon bereits große Fans von diesen Waschmittelstreifen. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir alles verlinken werden in den Shownotes. Also ihr könnt euch über Mansfield informieren und selbstverständlich auch über die Produkte von Blue werden wir alles verlinken. Und wer weiß, vielleicht kann ich da so noch ein paar Prozente rausschnorren nach dem Gespräch mit dir, Roman, wo ich dann den Zuhörern und Zuhörern auch zur Verfügung stellen darf. Mal abgesehen davon, ich kenne ja die Story, wie du zu Blue gekommen bist. Aber magst du vielleicht den Zuhörern und Zuhörern erzählen, wie du dort das quasi auch unternehmerisch unterwegs warst und überhaupt diese Idee auch hattest?
Ja, gerne. Wie schon vorher, eigentlich, es hängt eben alles zusammen. Ich habe gesagt, ich war im Messebereich, Eventbereich unterwegs für ungefähr 5 Jahre Und ja, dann war 2020 und dann bekam bekanntlich Corona. Und in dieser Zeit haben wir natürlich ja, einerseits sehr viel, wie soll ich sagen, Zukunftsängste auch gehabt mit Mans. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Wir waren also ein bisschen immer noch beharrt profitabel werden, wirklich. Das heißt, wir konnten uns nicht leisten, wenn ein Event pro Jahr ausfällt. Zwar mittlerweile dann auch schon im Ausland auf Lizenznehmer gehabt, das ist ein Franchising-Modell, aber auch die waren ja betroffen. Also Income war vom einen Tag auf den anderen mal abgestellt. Und ja, damals haben wir uns schon ausmalen können, dass es nicht nur 2, 3 Wochen sein wird, sondern halt wirklich länger. Daher haben wir sehr stark reduziert und ich habe mir dann überlegt, ja, ich will zweites Standbein aufbauen natürlich. Ich hatte schon lange so irgendwie die Idee im Kopf, dass ich mal etwas im Bereich E-Commerce machen möchte. Ich habe mir auch Prämissen aufgeschrieben über die Jahre und ja, hatte die im Kopf und hatte dann zufälligerweise, muss ich sagen, hatte meine Partnerin eine Instagram-Ad von einem Hersteller von oder von einem Anbieter von Waschstreifen aus den USA auf dem Instagram-Ad und wir haben das bestellt. Das war alles in dieser Zeit, der erste Lockdown und habe ich dann irgendwie mir gemerkt, irgendwie, dass ich bei mir macht das sowieso immer, aber das war so ganz klar so der Business-Aspekt von diesem Produkt. Ich konnte dann irgendwie 2 Nächte nicht mehr schlafen. Das heißt, sehr viel bei mir. Ich schlafe sehr gut, weil es einfach gedreht hat und ich mir alles ausgerechnet habe und ich schon mir irgendwie vorgestellt habe, wie das ausschauen könnte. Und weil damals war das Produkt in Europa und Schweiz, vor allem Schweiz, eigentlich praktisch unbekannt. Und wenn dann nicht wirklich nachhaltig positioniert, mit Plastikverpackung und so weiter. Und da hatte ich diese Idee und ja, habe mich dann nicht mehr losgelassen. Und genau, hatte dann eben auch die Zeit, während ja, dieser Lockdown-Phase, wo viele wirklich mit Gärtnern verbracht haben oder irgendwie Sauerteigbrot, war ich eigentlich am Konzept schreiben und Business Case und total, ja, mich in die Waschmittelindustrie am Eintauchen.
Okay, sehr spannend. Ja, andere hätten wahrscheinlich einfach, vielleicht aus Neugier das einfach mal bestellt, aber ich denke, niemand oder die wenigsten wären jetzt auf eine Business-Idee durch das gekommen. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab, und das zeichnet dich ja wirklich auch ein Stück weit als Unternehmer aus. Du bist ja nicht nur mit deinem Online-Shop unterwegs, sondern ihr seid auch bei den Retailern. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das einfach, du rufst bei Migros und Coop an und sagst, ich habe da ein Produkt, könnt ihr das bitte aufnehmen? Oder wie funktioniert so etwas, dass man ein Produkt bei einem großen, bekannten Schweizer Retailer listen kann?
Ja, ich glaube, es gibt keine Anleitung. Schon mal als Disclaimer. Es ist in jedem Bereich anders. Es ist das Category Management schlussendlich ist auch sehr stark von Personen geprägt, aber auch von Trends, von internen Vorgaben. Und ja, ich denke, das ist ein bisschen typisch schweizerisch natürlich, aber ich denke, wir hatten auch den richtigen Zeitpunkt, das richtige Produkt. Und somit lief das eigentlich recht reibungslos ab. Aber ja, schlussendlich muss man ja irgendwie in Kontakt kommen. Da findet man dann halt über Kontakte, Netzwerke irgendwie raus, wer der Ansprechpartner ist und versucht dann ja in Kontakt zu kommen. Wir hatten ein Pitch Deck gemacht, ja, warum wir zu, ich muss sagen, wir haben alle Retailer angeschrieben, warum wir zu diesen Retailern am besten passen und ja, ein Business Case und die Vorteile von diesem Produkt natürlich aufgezeigt, auch für ein Retail auf kleiner Fläche viel Umsatz zu machen und so weiter. Ja, und das ging dann bei Coop eigentlich relativ schnell, dass wir einen Call hatten mit dem Category Manager. Und ja, eigentlich das meiste klären konnten. Und dann ging es dann noch schneller als ursprünglich angedacht. Dann kam auf einmal die Frage, ob wir das bereits irgendwie 4, 5 Monate oder 4 Monate später jetzt trotzdem jetzt schon listen können. Und ja, dann mussten wir natürlich, konnten wir nicht Nein sagen, haben es irgendwie hingekriegt und waren dann, ja, jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren sind wir im Coop gelistet.
Ja.
Ja, genau. Und weitere, die anderen Retailer ist dann, wenn man mal im Coop ist, dann ist es auch einfacher natürlich für andere kleinere, also wir sind auch bei Spar, Manor, wobei ich muss sagen, Manor waren wir als erstes und dann bei ganz vielen kleinen Läden auch, ja.
Ja. Aber ich stelle mir das ähnlich vor wie vor bei dieser Man's World-Frage. Das hat nicht jeder dieses Erlebnis, wenn man durch Manor-Regale oder Coop-Regale läuft und dann einfach sein eigenes Produkt sieht. Das ist sicher ist schon auch cool, oder nicht?
Ja, unglaublich, ja. Also am Anfang, das war ein unglaubliches Gefühl, weil man sich das ein Jahr vorher noch gar nicht vorstellen konnte. Sagt, okay, vielleicht einmal irgendwie in eine Drogeriekette oder irgendwie, ja, so. Und dann steht es auf einmal im Coop. Ja, natürlich. Also, weil vor allem am Anfang ist man so neu dabei, da hat man das Produktdesign noch gemacht und ja, es ist ein unglaubliches Gefühl. Auch heute noch fühlt es mich immer wieder mit Stolz. Ich gehe nicht in keinen Coop und gehe nicht beim Waschmittel vorbei und schaue kurz, ob es gut platziert ist oder gut dort steht. Und auch manchmal stehe ich auch in der Nähe, habe ich auch schon gemacht, um mal schauen, wenn es viele Leute hat, ob die auch das anschauen oder sehen. Und ja, nein, es macht extrem viel Spaß natürlich und gewisser Stolz ist da immer dabei, ja.
Ja, zu Recht, zu Recht. Ich wäre wahrscheinlich der Erste gewesen, der ein Selfie gemacht hätte mit meinem Produkt im Coop-Regal drin. Nein, sehr genau. Cool. So grundsätzlich als Unternehmer, mit welchen Herausforderungen bist du momentan konfrontiert, Roman?
Ja, das, ich glaube, eben, wenn ich die Frage jetzt so beantworte, das wäre eine ganze lange Liste, die will ich dir sparen, aber ich denke, das Zusammenfassen, und das ist ja eigentlich, glaube ich, auch die größte Herausforderung, sind die Vielfalt an Themen, die man irgendwie unter einen Hut bringen muss, die man irgendwie priorisieren muss. Und auch in verschiedenen Rollen als Geschäftsführer, als Verwaltungsrat, als Aktionär der Firma. Ja, damit man da einfach irgendwie in der richtigen Rolle die richtigen Entscheidungen trifft. Das ist sehr, muss ich sagen, sehr anstrengend zum Teil auch, weil man auch nicht alle Themen mit allen Personen, die man jetzt, ja, mit denen man vielleicht auch Zusammenarbeit jetzt teilen soll oder kann. Daher, ja, ist es, ich glaube, das ist schlussendlich das Unternehmertum, was auch Spaß macht. Aber das ist schon, ich muss sagen, die größte Herausforderung, ja, so ein bisschen overall, ja. Also dann gibt es eben, ja, ich sage, ganz viele kleine Themen. Vor allem die mühsamsten Themen sind die man nicht selber beeinflussen kann, wo man irgendwie abhängig ist von Zulieferern oder von Transporteuren oder von einem Zoll, der den Container nicht, die Lieferung nicht irgendwie ins Land lässt und so weiter. Aber das sind mühsame Sachen, aber so wirklich die Herausforderung sehe ich so in der Vielfalt der Themen und der Priorisierung. Ja.
Aber trotzdem, ein Arbeitnehmerleben ist nicht das, was du dir jetzt unbedingt wieder vorstellen könntest, denke ich mir.
Nein, definitiv nicht. Kann ich so relativ schnell beantworten, ja.
Ja. Wir kommen zu einem meiner Lieblingspunkte und ich sage es wirklich eigentlich in fast jedem Podcast, dass ich könnte dir noch 1000 Fragen stellen, aber ich will wirklich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Sinne so überhaupt nicht langweilen oder das unnötig in die Länge ziehen. Aber das sind wirklich sehr, sehr interessante Sachen, die du da erzählt hast. Eine meiner Lieblingspunkt ist wirklich das Thema Mindset und ich versuche ein bisschen immer so herauszufinden, wie andere Personen ticken, also Arbeitnehmer, Unternehmer. Man hat oft irgendetwas, was man verfolgt oder als Glaubenssatz hat. Gibt es da auch etwas bei dir, Roman?
Ja, ich denke, grundsätzlich sind es basierend auf eigentlich aus Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und da habe ich, muss ich sagen, vor allem aus China zwei Themen mitgenommen, die mich begleitet haben und vor allem nachher das dann im Unternehmertum gemerkt habe, das ist mir extrem wichtig. Und das eine ist so Beharrlichkeit. Also das ist einfach heute, glaube ich, ein sehr wichtiger Wert auch, damit man, dass man nicht so schnell aufgibt und dann einfach ins nächste Thema abdriftet, wenn es gerade da nicht läuft, sondern einfach so diese Beharrlichkeit einfach weiterzugehen und zu versuchen, auch wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert. Weil ich muss sagen, ich bin nicht der geduldigste Mensch und ich muss mich da immer wieder zurücknehmen. Im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich recht beharrlich oder bin ich beharrlich, aber im Kleinen bin ich dann sehr ungeduldig. Und aber das war sicher so ein Wert. Und das andere Thema, so ja, das klingt jetzt fast ein bisschen cheesy, aber auch aus China rausgenommen, irgendwie es gibt immer einen Weg und irgendwie ist es dann immer möglich. Auch wenn es irgendwie so ausschaut, dass es irgendwie nicht funktioniert oder nicht gehen wird. So das Hinterfragen, das habe ich sehr stark wirklich auch von der Erfahrung aus China mitgenommen, wo man in einem Konzern dann irgendwie sagt, nein, das geht doch nicht, das ist keine Chance. Und dann irgendwie ja ein paar Stunden später, ein paar Tage später, also okay, gut, es ging ja trotzdem. Irgendwie haben wir das irgendwie geschafft. Und ich meine, das ist täglich, das ist heute täglich das Business. Wenn man denkt, dass es nicht möglich ist, dann startet man gar kein Startup. Dann, wenn wir alles gewusst hätten, was wir alles falsch machen könnten, oder, dann würde man gar nichts starten. Also am Anfang braucht es ein bisschen Naivität, ja. Und genau. Das also, würde ich so zu meinem Mindset sagen. Ich bin kein 5 AM Club Teilnehmer, Member. Ich bin eher der 8 AM Teilnehmer.
Ja. Genau. Ist auch wertvoll, ja, definitiv. Ja. Ich frage immer nach einem Tipp, nach einem Buchtipp zum Beispiel. Und auch hier hast du, glaube ich, etwas für mich mitgenommen.
Ja, ich vielleicht noch ein bisschen dazu. Ich lese recht viel, wenn ich Zeit habe. In den letzten 6, 7 Monaten viel weniger. Wenn ich jetzt aus den letzten Jahren was rauspicken würde, ein Buch, das mich sehr inspiriert hat, war es das Buch Shoe Dog von Phil Knight, also die Geschichte eigentlich vom Nike-Gründer. Extrem inspirierend, weil es halt auch so ein bisschen auf Blue sehr viele Parallelen hatte. Am Anfang, er war auch bootstrapped, er wusste eigentlich, er könnte viel stärker wachsen, konnte aber nicht, die Bank wollte ihm kein Geld geben. Ja, ich fand es extrem gut geschrieben, extrem inspirierend. Und ja, also das würde ich als auch Unterhaltung jedem empfehlen, sich das Buch anzusehen oder zu lesen. Genau.
Vielen Dank für diesen Tipp. Und ja, leider ist es schon soweit. Ich befürchte diesen Moment immer wieder. Wir sind am Ende angekommen. Für mich einmal mehr inspirierend, was du erzählt hast. Einige Stories habe ich natürlich bereits gekannt, aber auch einige waren für mich sehr neu. Ich hoffe auch, dass die einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer sich inspirieren lassen konnten. Ich möchte mich bei dir, lieber Roman, herzlichst bedanken, dass du teilgenommen hast. Und wie ich dir bereits gesagt habe, der Schlusssatz gehört dir.
Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle Dank sagen. Das war wirklich sehr, sehr inspirierend. Ich finde es auch jetzt mal spannend, ein bisschen retrospektiv zu sehen und zu erzählen. Ich freue mich, dass es Podcasts gibt wie deine und ich hoffe auch damit, Leute zu inspirieren können, also mit, mit deinem Podcast oder ich mit meiner Story, das Unternehmertum ein bisschen näher zu bringen, vor allem auch halt bei jungen Leuten. Ich bin dafür, dass man das auch bereits in der Schule thematisiert, weil ich habe das Gefühl, das ist in Zukunft wird es immer wichtiger sein. Und ja, ich bin extrem motiviert, hier das Thema auch an Leute ranzubringen und schmackhaft zu machen, sich mal als Unternehmer zu versuchen, obwohl natürlich nicht jeder dafür geeignet ist, aber wenigstens das Verständnis fürs Unternehmertum zu steigern. Von dem her, vielen Dank für die Möglichkeit.
Super. Herzlichen Dank und alles Gute für dich, Roman.
Danke, wünsche ich dir auch.